sechsten keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begehen. Für Geld.
Das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2.
Aloha und herzlich willkommen zum Kulturkonzentrat auf Radio Loro am 6. September. Ja, mein Name ist Ellen und mit mir zusammen heute im Studio ist Julia.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Ja, ich hoffe, ihr habt es gut durch den Sommer geschafft. So langsam hält der Herbst ja dann doch schon ein bisschen Einzug. Wir haben heute wieder eine prall gefüllte Sendung mit super tollen Themen. Unter anderem ein Interview mit Kapitän Schwand. Einige von euch dürften ihn ja vielleicht über seine Facebook-Seite oder seine Biografie Sturmwarnung kennen. Dann ein Interview mit Anna Kemper und Johann Ulrich, die die Eternauta-Ausstellung im Peter-Weiß-Haus erschaffen haben. Und dann noch ein Filmgespräch mit Karl Friedrich König zu seinem Film Schwarzer Nazi. Also ihr dürft gespannt sein. Ja, Julia, mit welchem Song geht's weiter?
Wir machen jetzt weiter mit My Type von Saint Motel. Falls ihr es noch nicht kennt, das ist aus dem Film Mr. Right. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Das war Bowling for Soup mit...
Oh, der Song ist weg.
Ja. Ach so, High School Never Ends. Dankeschön für das Soufflieren. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2. Bücher erzählen viele Geschichten. Im Fall von Hector German Österheld sogar eine ganz besondere. Mehr zu Österheld, seinem Werk Eternautra, sowie der dazugehörigen Ausstellung erzählt euch Mirjam.
Das Literaturhaus Rostock stellt seit kurzem den weltbekannten argentinischen Comic El Eternauta aus. El Eternauta, der Comic, der 1957 in Argentinien publiziert wurde, bedeutet im Deutschen etwa so viel wie der ewig Reisende und wurde Anfang 2016 erstmals in Deutschland als Comic publiziert. Das Literaturhaus Stuttgart konzipierte daraufhin gemeinsam mit Anna Kemper, der Kuratorin, eine quer durch Deutschland reisende Ausstellung. Zur Ausstellungseröffnung in Rostock sprachen wir mit Johann Ulrich, dem Verleger des Comics, und Anna Kemper. Doch warum kam es eigentlich erst 2016 zur Veröffentlichung des Comics in Deutschland?
Es kam dazu durch den Artikel von Anna Kemper im Zeitmagazin, die über die Familiengeschichte des Autoren berichtet hat. Und das war wiederum für das Literaturhaus Stuttgart so interessant, dass sie dazu eine Ausstellung machen wollten. Und das war die Initiation, letztendlich jetzt auch das Buch auf Deutsch zu machen. Es ist ein Klassiker, der jahrzehntelang eben übersehen wurde. Nicht nur in Deutschland, auch in den meisten europäischen Ländern. Es gab Ausgaben in Spanien und Italien und später dann auch in Frankreich, aber in allen anderen Ländern ist es bislang nicht publiziert. Es ist ein Riesenwerk, es sind fast 2 Kilogramm Weltliteratur und es sind eben 350 Seiten. Sehr viel Text, sehr viel Arbeit, die da reinfließt für den Übersetzer, für die Redaktion, für das Lettern. Also bis das Buch fertig ist, es ist ein enormer Brocken.
Wovon handelt El Eternauta und was macht dieses Comicbuch so besonders?
Es geht da um eine außerirdische Invasion in Buenos Aires. Außerirdische Invasoren, die praktisch das ganze Leben in der Stadt abtöten. Und eine kleine Gruppe von Menschen, die zufällig überlebt und sich dann zusammenschließt, um gegen diesen übermächtigen Feind zu kämpfen. 20 Jahre später, nachdem er diesen Comic geschrieben hat, ist Österheld zusammen mit seinen 4 Töchtern in den Untergrund gegangen und hat gegen die Militärdiktatur gekämpft. Und das ist eigentlich die Parallele zwischen Comic und wirklichem Leben. Es war im Grunde so, als wäre er zum Protagonisten seines eigenen Comics geworden. Er hat sicher im Comic nicht die Geschichte vorhergesehen, aber sie lässt sich eben rückblickend ganz stark so lesen.
Warum trifft der Comic auch heute noch den Nerv der Zeit?
Der eigentliche Held des Comics, ein ganz normaler Mann, wird am Ende von seiner Familie getrennt und ist dazu verdammt, durch Zeit und Raum zu reisen und diese Familie ewig zu suchen. Und das ist eben eine Erfahrung, die während der Militärdiktatur sehr, sehr viele Argentinier gemacht haben, die ihre Kinder, ihre Enkel, ihre Eltern verloren haben und eben bis heute teilweise nicht wissen, was mit ihnen geschehen ist. Und dass Österheld dieses Gefühl, was die Menschen dort heute haben, das so vorweggenommen hat, das ist das eigentlich Erstaunliche daran.
Gibt es einen aktuellen Bezug zur Militärdiktatur Argentiniens?
Man denkt ja oft, dass das eben lange her ist, vor 40 Jahren, argentinische Militärdiktatur, was geht uns das eigentlich heute noch an? Aber das geht uns natürlich noch was an, weil diese perfide Foltermethode des Verschwindens eben in vielen Staaten dieser Welt bis heute geschieht. Vor allem in Syrien, wenn man jetzt ganz aktuell schaut, die Parallelen sind wirklich erschreckend. Das ist eben eine Foltermethode, die bis heute aktuell ist und insofern ist das eben keine traurige Geschichte aus der Vergangenheit, sondern eigentlich eine traurige Geschichte auch über die Gegenwart.
Österheld ist heutzutage in Argentinien ein wohlbekannter Name, obwohl sein Schicksal vor über 40 Jahren seinen Lauf nahm. Was macht Österheld heute noch so präsent in Argentinien?
Österheld ist ein prominentes Opfer der Militärdiktatur. Seine Leiche ist ja bis heute verschwunden und deshalb steht er und das tragische Schicksal seiner vier Töchter, die ja auch Opfer der Militärdiktatur wurden, exemplarisch für das Grauen und das Leid, was von den Militärs verursacht wurde. Deshalb ist er als Person nach wie vor im Gedächtnis präsent, der Argentinier. Aber auch diese Figur des Eternauta, dieses Menschen in diesem Taucheranzug, der den Kampf aufnimmt, das ist auch ein Symbol. Und viele Läden für soziale Bewegungen, zum Beispiel in Buenos Aires, sie haben diesen Eternauta tatsächlich im Schaufenster als Symbol für ihren Widerstand von heute.
Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht. Die Ausstellung zu El Eternauta könnt ihr noch bis zum 9. Oktober im Peter-Weiß-Haus immer von 15 bis 19 Uhr besuchen.
Missen kehrt mit Pirates. Ja, viele von euch werden ihn wahrscheinlich über Facebook oder seine Biografie Sturmwarnung kennen. Kapitän Schwand. Früher zu See gefahren, engagiert er sich seit ein paar Jahren öffentlich gegen Rassismus und Fremdenhass. Insbesondere die rechtspopulistische AfD steht im Mittelpunkt seiner Postings und das hat ihn auch bekannt gemacht. Im Rahmen der Klartext-Kutterfahrt von Storch Heiner und der SPD habe ich mich mal mit Kapitän Jürgen Schwand über sein Leben und seinen Eindruck von der Politik unterhalten. Jürgen Schwand, den meisten wohl besser bekannt als Kapitän Schwand. Aufgewachsen in den Trümmern Hamburgs, hat er in seinem Leben schon viel erlebt. Mit 16 Jahren von zu Hause weg heuerte er als Schiffsjunge auf dem Besannsegler Argonaut an. 1955 diente er auf dem Frachter Franziska Santori, auf dem er einen schweren Orkan überlebte. 1966 wurde er mit gerade einmal 30 Jahren Kapitän der Ludwigsburg. Ein Leben auf See und voller Abenteuer, das Schwand durchaus positiv in Erinnerung hält.
Dass ich überall in der Welt auf nette Menschen getroffen bin, unabhängig von Nationalität, von Rasse, von Hautfarbe, von Religion. Da gibt es überall nette Menschen und natürlich auch ein paar Flachpfeifen.
Sein Vater, ranghoher Soldat und überzeugter Nationalist, hat ihn in seinem Schaffen stark geprägt. Schon als Jugendlicher geriet er mit seinem Vater immer wieder in Streit aufgrund der Gesinnung. Weshalb er wohl auch ein Grund dafür war, dass Schwand zur See gefahren ist.
Und er war einer von den Ewiggestrigen und ließ sich auch nicht überzeugen. Ich habe dann sehr, sehr harte Diskussionen mit ihm geführt, als mir bewusst wurde, was die Nazis alle angerichtet hatten, auch die entsetzlichen Verbrechen des Holocaust. Und er war nicht zu überzeugen, zu Anfang jedenfalls nicht. Und ja, da habe ich das Lokal verlassen und bin zur See gefahren.
Bekannt wurde Kapitän Schwand durch seine Biografie Sturmwarnung, seine Kolumne in der Hamburger Morgenpost sowie durch die sozialen Netzwerke. Inhalte seiner Postings und Kolumnen sind Seefahrergeschichten, aber vor allem auch sein aktiver Kampf gegen Rassismus und Fremdenhass. Entdeckt wurde Jürgen Schwand allerdings durch Stefan Krücken vom Ankerherz Verlag.
Das kommt alles durch Herrn Krücken, den Verleger des Ankerherz Verlages. Der hat gemeint, wir haben uns mal kennengelernt für sein erstes Buch. Da hat er 25 alte Kapitäne ausgegraben. Da hat er mich auch noch mal aus dem Sarg geholt. So haben wir uns kennengelernt und dann hat er gemerkt, bei Lesungen komme ich ganz gut an bei den Leuten, dass ich politisch interessiert bin, auch gesellschaftlich. Und dann hat er mal diese Kolumne, initiiert. So bin ich dazu gekommen. Und durch die Kolumne dann nachher auch durch Herrn Krücken an Facebook.
Kapitän Schwand hat aktuell um die 140.000 Fans auf Facebook. Natürlich könnte man denken, dass bei einem so beliebten und aktiven Facebook-Account die meiste Arbeit von einem PR-Team übernommen wird. Tatsächlich stammen aber sämtliche Inhalte von Schwand persönlich.
Ja, ich bin ja noch mit Dampftelefon groß geworden. Da musste man erst ein Brikett auflegen und Dampf erzeugen. Und diese neuen Medien sind mir natürlich nicht so vertraut. Inhaltlich gestalte ich diese Facebook-Seite, also die Themen, die ich aufgreife, die Kommentare. Aber technisch betreut wird die Seite vom Ankerherz Verlag.
Mittlerweile zentrales Thema seiner Texte ist die politische Partei Alternative.
Alternative für Deutschland mit ihren führenden Politikern und Aussagen. Auf den bisherigen Wahlerfolg der AfD blickt er zweigeteilt.
Das ist ja nur eine Minderheit. Deutschlandweit hat die AfD vielleicht 8-10%. Hier sind sie sehr stark vertreten in Mecklenburg, aber deutschlandweit nur 8-10%. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das nicht mehr wird und die etablierten Parteien müssen dagegen steuern.
Die AfD profitiert vor allem von den Sorgen und Ängsten der Menschen. Kapitän Schwand hat allerdings eine klare Meinung zur aktuellen Lage in Deutschland.
Ja, die ist doch positiv. Es geht uns so gut wie nie sonst in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit ist gering, so niedrig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wir profitieren vom Euro durch die Ausfuhren. Die Wirtschaft, auch die mittelständischen Unternehmen und die großen Konzerne verdienen sich dick und dun. Es geht uns also wirklich prima. Es gibt überhaupt keinen Grund zum Klagen. Und wenn jemand klagt, dann auf sehr hohem Level.
Ja, klare Statements von Kapitän Schwand. Und wer nun Interesse bekommen hat, was dieser Kapitän und Seewehr so treibt, besucht doch einfach mal seine Facebook-Seite. Ja, wir machen weiter mit Musik und zwar Dust Bowl Dance von Mumford & Sons. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2.
Grotesk, absurd und urkomisch, auch wenn einem das Lachen manchmal im Halse stecken bleibt. So könnte man den Film Schwarzer Nazi von Karl Friedrich König und seinem Bruder Tillmann wohl gut beschreiben. Ellen hat sich mit Karl Friedrich König über seine Filmgrotesk unterhalten.
Was passiert, wenn ein Afrikaner die Ideologie von Wutbürgern übernimmt?
Diese Menschen gehören nicht zu uns. Sie sind kulturfremd.
Wenn er Neonazis von rechts überholt.
Das Undeutsche muss vernichtet werden.
Schwarzer Nazi handelt vom Kongolesen Sikko Moya, der als politischer Flüchtling nach Deutschland kam und nun die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen will. Sikko Moya liebt die deutsche Kultur und bemüht sich sehr, sich möglichst gut anzupassen. Allerdings machen es ihm die Familie seiner deutschen Freundin, der Einbürgerungskurs sowie ständige Vorurteile und Rassismus im Alltag nicht gerade einfach. Eines Tages wird er von Neonazis verprügelt und ins Krankenhaus eingeliefert. Im Koma geschieht dann die Metamorphose. Als Sikko Moya erwacht, ist er der perfekte Deutsche. Kurze Zeit später kommt er in Kontakt mit der NPO, der Nationalen Partei Ost, gegen die ein Verbotsverfahren wegen verfassungsfeindlichem Rassismus läuft und wird deren Integrationsbeauftragter. Als nationaler Afro soll er den Kritikern die Argumente entziehen und der NPO Sympathien sichern. Allerdings fungiert er nicht nur als Marionette, sondern überholt die Nazis bald von rechts. Mit der Unterstützung seiner neuen Kameraden fängt er an, alles Undeutsche von den Straßen zu tilgen. Dazu gehören unter anderem Passkontrollen sowie Integrationstests. Doch als Sikko Moya anfängt, seine Vorstellung auch bei den Leuten der NPO anzuwenden, bleibt denen nichts anderes übrig, als sich mit blankem Rassismus zu wehren. Klingt grotesk, ist es auch. Regisseur Karl Friedrich König hat verraten, wie die Idee zustande kam.
So als Auslöser sind wir über den Hauptdarsteller vom ersten Film gekommen, Kalema Mukumadi, Flüchtling aus dem Kongo, Freund unserer Familie in Jena. Der wurde halt selbst von Neonazis oft angegriffen und einmal auf dem Hauptbahnhof in Erfurt von so jugendlichen Neonazis rassistisch beleidigt und dann ist er zu ihnen hin und ist bei ihm so hochgekocht, er übergekocht und ist zu ihnen hin, hat einen Hitlergruß gemacht und geschrien, ob sie überhaupt wissen, wer Adolf Hitler war, das hat er uns erzählt und das war so ein Auslöser sozusagen, Schwarze macht den Hitlergruß. Eine andere Geschichte noch, dass wir ihn gefragt hatten, was er sich denn vorstellen könnte zu spielen und er hat gesagt, entweder Martin Luther King oder Adolf Hitler. Auch eine sehr spezielle Antwort von ihm. Genau, die zwei Sachen waren so ein bisschen Auslöser, um auf die Idee zu kommen.
Karl Friedrich König und sein Bruder Tillmann sind die Regisseure des Films. Durch ihren Vater, den Anti-Nazi-Pfarrer Lothar König, kamen sie schon früh in Kontakt mit Neonazis und Rassismus.
Durch unsere Eltern, unser Umfeld sind wir schon als Kinder mit, war das einfach ein Thema für uns, Neonazis, Rassismus, Flüchtlinge, haben ganz früh Demos mitbekommen, auch Neonazi-Angriffe wurden selbst auch angegriffen, überfallen, verprügelt und was weiß ich, Jena ist ja Stadt der NSU, wo es wie so national befreite Zonen damals gab. Also es ist ein sehr nahes Thema für uns, das ist so der Hintergrund.
Ein Film mit einer so grotesken Handlung wirkt natürlich auch grotesk auf Passanten. Daher sind so einige im Endeffekt lustige Momente im Laufe der Dreharbeiten entstanden.
Ziemlich witzig war, also scheiße und nervig für uns beim Dreh, aber ziemlich witzig insgesamt. Bei dem Wahlkampfstand hatte ein Anwohner dann irgendwann Boxen aus seinem Fenster gestellt und extrem laut von Slime, so eine Punkband, Deutschland muss sterben, gespielt. 10 Minuten lang immer in Schleife und wir konnten einfach nicht weiter drehen, weil der halt dachte, es ist eine Neonazi-Partei, die da gerade einen Wahlkampfstand macht.
Jeder Dreh bringt seine Höhe und Tiefpunkte mit sich. Besonders gefordert hat die Königbrüder allerdings die Arbeit mit Aloysius Itoka.
Also was wirklich schwierig war für mich, auch für meinen Bruder, die Arbeit mit dem Hauptdarsteller. Also weil halt die Figur sehr schwierig ist zu spielen und die Vorstellung von uns und seine Vorstellung von der Figur sehr auseinanderging. Er keine Lust hatte zu improvisieren, wir aber extrem gerne improvisieren, also uns vom festen Drehbuchtext lösen. Das war schon eine sehr große Herausforderung, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ausweiskontrolle. Du bist Deutscher?
Ja.
Sah, ein deutsches Gedicht.
Die nächsten Vorstellungen mit Filmgespräch werden in Erfurt und Leipzig stattfinden. In Rostock wird der Film leider nicht mehr gezeigt. Allerdings soll Schwarzer Nazi bald in limitierter Auflage auf DVD erscheinen. Wir machen jetzt passend dazu weiter mit Slime. Sie wollen wieder schießen dürfen.
Sepultura mit Ratama Hatta. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2 und wir machen weiter mit den Kulturnews. Geschichten aus Hogwarts. Eigentlich hatte die Autorin der Harry Potter-Reihe J.K. Rowling beschlossen, dass Harry Potter and the Cursed Child ihr letztes Buch der berühmten Reihe sein wird. Doch schon am 6. September sollen gleich 3 neue Kurzgeschichten als E-Books veröffentlicht werden. In der Reihe, genannt Pottermore Presents, dreht es sich um Geschichten aus Hogwarts. Allerdings wird Harry Potter darin wohl nicht vorkommen. Vielmehr geht es um Schauplätze und andere Charaktere und deren kurze Abenteuer.
Bushido verliert Rechtsstreit. Am vergangenen Freitag bestätigte das Verwaltungsgericht in Köln, dass das Album Sunny Black des Rappers Bushido auch weiterhin als jugendgefährdend und diskriminierend eingestuft wird. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn hatte das Album 2014 auf den Index gesetzt. Wegen seiner gewaltverherrlichenden Texte darf es nicht an Minderjährige verkauft werden. Dagegen hatte der Rapper geklagt. Doch nun ist die Klage abgewiesen worden. Ganz vorbei ist die Geschichte doch noch nicht, denn Bushido kann immer noch in Berufung gehen.
Mehr Wörter gesucht. Zwischen 1994 und 2004 entwickelten sich schätzungsweise 5,3 Millionen neue Wörter. Durch Fortschritte in der Technik, neue Abläufe und Gewohnheiten entstehen ständig Benennungslücken, wie sie die Wissenschaftler nennen. So haben sich seit 2004 schon wieder viele neue Begriffe in den allgemeinen Sprachgebrauch integriert. Zum Beispiel Wörter wie Emoji oder Selfie. Doch Sprachforscher suchen immer weiter nach knackigen Wörtern, die häufig auftretende neue Situationen passend beschreiben. Wie zum Beispiel das Gefühl, das Eltern empfinden, wenn ihre gut erzogenen Kinder Pokémon Go spielen. Oder ein Wort, das den Umstand möglichst taktvoll beschreibt, dass mal wieder jemand das iPhone ins Klo hat fallen lassen. Was dabei wohl rauskommt.
Eine neue Stimme für Homer Simpson. Ganze 26 Jahre lieh Norbert Gastel Homer J. Simpson seine Stimme. Doch im vergangenen November starb er im Alter von 83 Jahren. In der 27. Staffel übernimmt die Synchronisation jetzt der relativ unbekannte Sprecher Christoph Jablonka. Er orientiert sich bei der Synchronisation mehr an seinem Vorgänger als am Original. Fans sind derzeit noch nicht überzeugt von seiner Darbietung, wobei die Charakterentwicklung von Homer Simpson auch nicht gerade positiv dazu beiträgt. Ob sich also die neue Stimme etablieren kann, bleibt abzuwarten.
restauriert der japanische Film Die Tragödie der Belladonna, ein japanisches Filmepos aus dem Jahr 1973, läuft ab dem 1. September wieder in den Kinos. Der vom Inhalt her nicht für junge Zuschauer geeignete Film galt lange als verschollen. Er war nicht mal auf der Wikipedia-Seite der Produktionsfirma zu finden, galt aber als ein Meilenstein der Filmgeschichte. Im Film geht es um Jean und seine Braut Jean, die in ihrer Hochzeitsnacht von einem Fürsten gestört werden. Jean wird von ihm vergewaltigt und fortan von einem Teufel auf perverse Weise verfolgt. Das Ganze wird weder beschönigt noch zensiert, sondern in übertrieben drastischen Darstellungen veranschaulicht. Trotzdem gilt er als visuell spektakulärster Film aller Zeiten.
Und damit machen wir auch schon weiter mit den Veranstaltungstipps. 77 spielen am 9. September um 21 Uhr im Mau. Die spanische Band lebt die Ideologie der 70er Jahre und das spiegelt sich auch in ihrer groovigen Musik wider. Mit wahrer Passion widmen sie sich dem Jahrzehnt und fühlen sich in der vergangenen Ära so richtig wohl. Freut euch auf den Sound der 70er, authentische Spielweisen und puren Rock'n'Roll.
Ebenfalls am 9. September startet in der Kunsthalle Rostock eine neue Ausstellungsreihe. Unter dem Überbegriff Kunsthalle Lab werden Werke junger Künstler und Absolventen der Kunsthochschulen gezeigt. Die Arbeiten geben einen Einblick in die aktuelle Welt der Kunst. Thematisiert wird auch der Umgang mit den Medien und die daraus resultierenden Anforderungen für die junge Künstlergeneration. Die erste Ausstellung zu diesem Thema heißt The Sunrise Project von Henrik Alm. Gezeigt werden Fotografien und auch filmische Arbeiten, die sich um den schlechten Ruf des Stadtteils Lichtenhagen und seine Nachbarviertel drehen.
Sommerfest versus Isolation ist das Motto des diesjährigen Sommerfestes in der Satower Straße. Das Ökohaus Rostock e.V. lädt am 9.9. zu einem geselligen Beisammensein in die Flüchtlingsunterkunft in der Satower Straße 129 ein. Auf dem Programm stehen Spiele wie Tennis und ein Tischkicker-Turnier, für das man sich noch im Internet anmelden kann. Auch einen Trommler-Workshop wird es geben. Die Trommlergruppe Mädchen mit der roten Tasche und der interkulturelle Frauenchor Vielfalt vervollständigen die Veranstaltung.
Einem Briefwechsel zwischen zwei Schriftstellern kann man viel intimere Details zur Person entnehmen als deren Werken. Aus diesem Grund gibt es am 13. September im Peter-Weiß-Haus eine ganz besondere Lesung. Franz Fühmann war einer der sprachlich herausragenden Autoren der DDR und um ihn dreht sich alles an diesem Abend. Der Schauspieler Manfred Gohr liest aus einem Briefwechsel zwischen Franz Fühmann und seinem Kollegen Wieland Förster. Moderiert wird die Lesung von Ernst-Jürgen Wahlberg und auch Thomas Geis, Lektor vom Hinsdorf Verlag, wird zugegen sein. Denn auch ein Briefwechsel zwischen Franz Fühlmann und Kurt Batt, seinem damaligen Lektor vom Hinsdorf Verlag, wird Teil der Lesung sein.
Am 17. September findet von 13 bis 22 Uhr das Warnow Valley Open Air statt. In diesem Zeitraum verwandelt sich das Warnow-Ufer 29 bis 32 in ein buntes Festivalgelände. Ausstellungen, Darbietungen und Veranstaltungen laden zum Verweilen, Zuhören und Mitmachen ein. Auf dem Gelände öffnen Ateliers ihre Türen, es gibt Workshops zu Themen von Unternehmensentwicklung bis Gesangsunterricht und auch handwerkliche Kurse wie zum Beispiel Töpfern werden angeboten. Loro wird auch mit einem Workshop und einer Live-Sendung mit von der Partie sein.
Ja, das waren die Veranstaltungstipps für den Monat September, ausgesucht von unserer Kulturredaktion. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und zwar Dort, wo du wohnst von Clüso. Dort, wo du wohnst von Clüso. Ja, ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2, aber leider doch nicht mehr lang, denn unsere Sendung ist schon wieder am Ende. Ja, unsere nächste Sendung, ja, wird am 4. Oktober sein, also einen Tag nach Tag der Deutschen Einheit. Noch ein paar Schlussworte, Julia?
Ich möchte mich fürs Zuhören bedanken und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau, hier geht's jetzt gleich weiter mit den Leuten vom Sonic Superstore. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Hier geht's jetzt weiter mit Circus Rhapsody, The Last Days on Earth. Auf Wiedersehen.
Tschüss.